Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine ganz besondere Ernährungsexpertin hier, Laura Koch. Sie ist einer der besten und wissenschaftlichsten Ernährungsexpertinnen, die ich bisher gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir schon einige Interviews mit ihr angeschaut. Sie war ja schon bei uns und hat mit Alexander viele Interviews gedreht, die Ihnen auch sehr gefallen haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute bei uns im Studio ist. Hallo Laura.
Vielen Dank,
ja.
Karina.
Hi. Und wir haben heute einen ganz interessanten Punkt, da wir in einer Zeit leben, wo es viel um Angst geht, um Unsicherheit und auch unsere Gedanken sortieren. Mhm. Hast du einen schönen Vorschlag gemacht, sich glücklich essen?
Ja.
Wie schaffen wir uns, uns einfach so zu essen, dass wir glücklich werden, glücklich sind, vielleicht dann auch blöde Stimmungsschwankungen oder falsche Gedanken oder unwahre Gedanken, sagt man ja auch so gern, vielleicht in die glücklichere Richtung zu steuern.
Ja. Ja. Wir sind nicht unsere Gedanken, das ist schon mal interessant, oder? Mhm. Aber wir sollten mal überlegen, woher viele Informationen kommen in unserem Kopf. Wir haben letztes Mal auch über die Verbindung Darm und Hirn gesprochen. Und wenn wir über Essen, was glücklich macht, sprechen, dann denken wahrscheinlich die meisten sofort an die Schokolade, oder? Mhm. Das macht extrem schnell sehr glücklich. Aber was macht nachhaltig glücklich? Weil wenn wir diese Glücklichspritze über Zucker kriegen, gehen wir eher in eine Form einer nicht reflektierten Denkart. Also sehr kanalisiert eigentlich. Und ich plädiere immer, mit der Ernährung können wir so viel mehr kritisches Denken oder auch reflektiertes Denken auch unterstützen, weil es tatsächlich auch antidepressive Wirkstoffe in der Nahrung gibt. Mhm. Und das sind insbesondere die Farbstoffe. Wir sprechen in der Ernährungsmedizin immer wieder von Mineralien, Vitamine, aber die sekundären Pflanzenstoffe, das ist eine Welt für sich und unheimlich potent, unheimlich stark in der zellschützenden Wirkung. Und wir wissen heute, dass Entzündungen und auch Viren können triggern Entzündungen, fördern dieses Angstgefühl. Also Entzündung macht depressiv. Mhm. Da gibt es verschiedene Studien dazu. Und wie können wir sowohl stimmungsaufhellend als auch entzündungshemmend wirken? Und das sind eben die Pflanzen, die uns da helfen.
Mhm. Also was ich auch sehr interessant fand, wir haben jetzt in Deutschland von der Bundesregierung so ein Video für die Bürger bekommen. Da hat man dann Jugendliche, die gammeln, auf dem Sofa liegen und Fertig-Chicken-Produkte essen, als Helden dieser Zeit deklariert. Und da habe ich jetzt aber keine Farbstoffe, Pflanzenstoffe gesehen. Also ja, wenn wir es mal kurz vergleichen, was passiert mit Jugendlichen, die gammeln, die Fertigfleisch aus Massentierhaltung essen? Was löst das aus? Also was kann das auslösen?
Also Inaktivität ist schon mal ein Problem, oder? Weil die Hirnaktivität immer mit dieser beidseitigen Tätigkeit von unserem Körper, wir haben ja alles zweimal, also dieses Vernetzen im Hirn, hat damit zu tun, auch die Konzentrationsübungen, die man kennt, haben häufig mit Überkreuzübungen zu tun. Also wir müssen beide Hirnhälften aktivieren, sowohl die rationale als auch die emotionale Seite. Und die neuronale Verknüpfung wird garantiert nicht gefördert mit einseitiger Ernährung, wie du sie beschrieben hast. Mhm. Also das sind dann insbesondere gesättigte Fette, das Protein aus, wenn es Massentierhaltung ist, sicher auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, da hast du Stressinformation drin, was sicher auch eher angstauslösend wirken kann. Ich weiß nicht, ob es da wirklich handfeste wissenschaftliche Studien gibt, aber wir reden ja wirklich auch energetisch diese Verbindung. Und einseitig kohlenhydratlastig, da wissen wir, dass die stark, also viel gesättigte Fette, einseitig kohlenhydratlastige Ernährung ohne sekundäre Pflanzenstoffe Depression fördert. Da gibt es Versuche mit Mäusen, die müssen immer wieder hinhalten für solche Dinge. Aber man sieht, wie die ihr Verhalten verändern, wie sie noch träger werden, wie sie den Weg nicht mehr aus dem Labyrinth finden, wo wir ja jetzt auch alle drin stecken, so ein bisschen metaphorisch gesprochen. Also die wirklich kreativ sein ist unmöglich. Mit so einer Ernährung wirst du stumpf und lenkbar.
Ja.
Und wir brauchen jetzt Leute und innovative Leute, die neue Ideen haben, die kreativ sind, die positiv sind, die Menschen anstecken mit dieser Aufschwung, Euphorie, und das kriegst du hin mit unter einer differenzierten Ernährung, was eben vor allem diese sekundären Pflanzenstoffe, also der Name sagt schon, gibt es nur in der Pflanze. Das sind Schutzstoffe. Das sind Schutzstoffe der Pflanze, das sind Aromastoffe, also der Geschmack, Bitterstoffe, Schärfen, was vielerseits rausgezüchtet worden ist, damit der Brokkoli jetzt schön
mild. Schmeckt nur noch alles nach Wasser.
Ja, und süßlich schon fast, weil die Gegenkomponente, das Bitter fehlt. Also Bitterstoffe sind extrem wichtig. Wir würden uns viel weniger überessen, wenn wir die Bitterstoffe wieder drin hätten. Und die sekundären Pflanzenstoffe wirken eben auch auf unsere Darmflora. Das heißt, sie formen die sekundären Pflanzenstoffe, zum Beispiel im Brokkoli, hast du eine Vorstufe, die anhand dieser bakteriellen Umwandlung erst richtig aktiviert werden. Und nachher über Tage, das hat man gesehen, über Tage, zwei, drei Tage, werden diese positiven Stoffe weiterhin in den Körper gegeben und sind hirngängig. Das sind die besten Antioxidantien für unsere Hirnzellen, also damit wir klar denken können. Sie sind erwiesenermaßen antidepressiv, stimmungsaufhellend. Und nur schon das Essen. Also ich gebe den einfachsten Tipp, eat a rainbow a day. Ich habe auf der Fahrt hierher, gab es einen Regenbogen, das ist ja ein Spektakel. Das ist ja nur Licht, was sich zeigt aufgrund des Wassers, was es bricht, dass es ein anderes Spektrum sichtbar wird. Und Lebensmittel fangen dieses Licht auf und zeigen uns, welches Spektrum sie aufgefangen haben, und wir können das essen. Wir können eigentlich essen wir mit der pflanzlichen Nahrung Licht. Und zum Beispiel bei den Beta-Carotinen, wenn wir jetzt in die Biochemie gehen, hast du diese Doppelbindungen, sehr viele Doppelbindungen drin. Und man sagt, diese Doppelbindungen sind sehr potent, um Biophotonen zu binden. Also sie können viel mehr Licht an sich binden. Und das gibt das Lebensmittel auch wieder an uns ab.
Wenn wir jetzt dieses Video optimieren wollen, nehmen wir jetzt die Sendung. Was nehmen wir jetzt für Beta-Carotin-Quellen? Das wirklich, wir machen jetzt dieses Video zu einem glücklichen Video.
Ja. Ja? Also, die wirklichen Helden.
Genau, die wirklichen Helden.
Die wirklichen Helden der Zukunft essen pflanzlich. Und zwar hat man auch gesehen, biologisch tatsächlich hat besonders dieser sekundären Pflanzenstoffe massiv mehr drin. Warum? Damit die Pflanze das macht, muss die Pflanze Licht sehen. Also ohne Licht, wie gesagt, der Regenbogen kann man sich merken.
Also geht es auch nicht im Gewächshaus?
Nee, ist nicht dieselbe Qualität. Ja. Ja, es muss draußen wachsen, an der Sonne, mit dieser Sonnenenergie sich auftanken. Chlorophyll ist auch eines davon. Das heißt, viel Grünes. Beta-Carotine hast du natürlich in vielen Orangen, wie die Karotte, aber auch Süßkartoffel zum Beispiel, Aprikosen und so weiter. Aber auch andere Farbstoffe, die Anthocyane sind sehr bekannt, als krebshemmend zum Beispiel. Alle sekundären Pflanzenstoffe sind krebshemmend, aber die werden immer wieder sehr gut untersucht. Das heißt Beeren, da müssten Beeren sein, da müsste Blattgemüse sein. Das könnten von mir aus Smoothies in jeder Farbe sein, aber bitte nicht nur mit Früchten. Auch Gemüse muss da rein und gute Öle in Kombination. Also es müsste eine Farbpalette sein und nicht Chicken Wings aus einem rot-weiß gestreiften Pappkarton.
Ja, was wäre denn jetzt ein perfektes Frühstück, so, wo du sagst, okay, das geht einfach, wir haben alle Regenbogenfarben schon mal ansatzweise für den Tag organisiert drin. Welche Basis nämlich? Ja, wir kennen ja den klassischen, wir durchs Studium leider sehr geprägt, die klassische Einheitspyramide, die für jeden gilt. Ja? Und da haben wir natürlich achte Cerealien. Auf Kohlenhydrate, die Milch. Und, ja. Aber wie sieht jetzt das Heldenfrühstück aus?
Für ein, sag ich mal, so ein anregendes Frühstück ist schon mal nicht süß. Also fängt das Frühstück nicht süß an. Schau mal, was passiert, wenn du salzig startest. Salzig ist anregender. Wir verlieren im Stress, und Angst macht Stress, verlieren wir auch mehr Elektrolyte über den Urin, Magnesium, Kalium, aber auch Natrium. Wir brauchen das Salz, da müssen wir auch nicht Angst haben vor Bluthochdruck.
Also das wären jetzt Nüsse, oder?
Salzige Nüsse zum Beispiel, genau. Da hast du nicht nur den salzigen Geschmack, sondern du hast gleich auch die Proteine, weil Breakfast ist ein Fastenbrechen, und du brauchst eigentlich auch wieder Aminosäuren, um diese Muskelsubstanz aufrechtzuerhalten, um das Immunsystem am Laufen zu halten. Das Immunsystem funktioniert aus Eiweißen. Immunglobuline sind Eiweißstrukturen. Nüsse hast du das drin, du hast in den Nüssen auch wieder das Hirnfutter, diese Fettsäuren, wo wir letztes Mal mit Alexander darüber gesprochen haben. Also das ist schon mal etwas Tolles, wenn man Hunger hat. Jetzt kommt das Interessante, die meisten haben gar keinen Hunger am Morgen. Ich frage das immer wieder in meinen Beratungen, hast du physiologischerweise Hunger? Mhm. Wenn ich frage, hast du Hunger, sagen sie ja, ja, ja. Und dann sage ich, ja, aber ist das eher eine Gewohnheit? Oder ist es ein Hunger, der dir dein Körper sagt, ich brauche wirklich was, ich habe die Hungersignale, ich habe ein Knurren, ich werde so ein bisschen gereizt, dieses Speichelfluss und so weiter, was uns der Körper physiologisch sagt, jetzt brauchst du was. Wenn wir etwas essen ohne diese Signale, also gegen unser Hungergefühl, dann machen wir Abfallstoffe und wir sind nicht mehr konzentriert. In einem nüchternen Zustand, die Leute denken, ich brauche Energie am Morgen, ich brauche die Kohlenhydrate, um zu denken, ist nicht so. Man hat gesehen, dass Leute, die nüchtern sind, viel bessere Denkleistungen bringen. Also das Fasten macht uns fokussiert, macht uns konzentriert. Das höre ich auch in der Beratung. Die Leute sagen mir, hey, erstens mal fühle ich mich leichter, weil ich nicht etwas esse, was da liegen bleibt und nicht verdaut wird, weil ich gar keinen Hunger habe. Die Säfte laufen dem nämlich nicht. Ja. Plus, ich bin konzentrierter, ich bin viel effizienter.
Du hast keinen Blutzuckeranstieg und nachher wieder diese Tal. Genau. 3 Stunden später wurde dann wieder.
In der Schweiz hast du das typische Frühstück. Ja, genau. Das typische Frühstück in der Schweiz: Butterbrot und Konfi, oder? Dann hast du gleich die Marmelade mit dem Zucker und das Brot. Und ja, da hast du die erste Spitze. Und spätestens 10, wo eigentlich unser mentales Hoch ist, kippst du und dann brauchst du wieder was. Und dann kommt der Kaffee mit was Süßem oder vielleicht eine Brezel, ich weiß nicht.
Ja, das ist ja auch das Thema Kinder, wenn die in die Schule gehen, dann gibt es ja, also meine Kinder haben immer gesagt, sie haben keinen Hunger. Und ich habe sie auch dann Wasser. Ich habe gesagt, trink Wasser, das ist die Basis für dein Hirn. Ja. Und wenn das Gefühl kommt, dass du was essen möchtest, dann passt das ja. Aber wurde ja jahrelang verteufelt. Ja. Mütter, die ihre Kinder ohne Frühstück aus dem Haus.
Stell dir vor. Also man weiß, aber es gibt interessanterweise auch Studien, die belegen, dass wenn Kinder frühstücken, dass die Schulleistung besser ist.
Okay.
Ich denke, da kommt es aber auch aufs Frühstück an.
Ja,
beispielsweise Eier. Ich finde Eier ein extrem spannendes Lebensmittel. Da gab es Dokumentationen, die gesagt haben, Eier, da kannst du eine Zigarette rauchen, ist gleich schädlich. Ist echt krass, was da vermittelt wird. Und ich sage,
und die Studien wurden, glaube ich, mit Hühner gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
Das weiß ich nicht. Aber ich bitte, bitte, auch Ärzte sagen mittlerweile, ja, darf Eier zu essen. Früher war es wegen dem Cholesterin, heute ist es, ich weiß nicht weshalb, wegen dem L-Carnitin, was eigentlich ein wichtiger Stoff wäre. Ich check's nicht. Also es ist nicht differenziert. Eier sind so potent. Wenn sie aus biologischer Haltung und gut gefütterten Hühnern kommen, haben wir da eine super Fettsäurequalität. Plus wir haben sehr viele B-Vitamine drin, die Basis sind für neurologische Leistung. Auch in den Nüssen haben wir die B-Vitamine drin. Im Blattgemüse haben wir die B-Vitamine drin. Das heißt, in diesen Lebensmitteln, die reich an sekundären Pflanzenstoffen sind, hast du gleich auch die B-Vitamine drin. Das heißt, du hast die sekundären Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend wirken und positiv auf die Stimmung wirken. Und gleichzeitig hast du die B-Vitamine, die dich versorgen für die neuronale Leistung.
Dann wäre ein Frühstück Omelette mit Tomate, Schnittlauch, Petersilie.
Ja, und vor allem auch die Gewürze. Also ein Rührei kann man auch mit Kurkuma oder Safran machen. Mhm. Das sind die beiden stimmungsaufhellendsten Gewürze. Was haben sie gemeinsam?
Kurkuma und Safran, die Farbe, die intensive. Ja,
ja, ist gelb, oder?
Ja.
Solar Plexus Chakra ist, glaube ich, gelb, oder? Herzchakra ist grün,
Solarplexus ist gelb. Ja, ist
unser Zentrum. Ja. Und das Zentrum ist, da sprechen wir nachher noch mit der Verdauung drüber, hier findet, ich sage, that's where the magic happens, sage ich immer wieder, hier passiert echt was Magisches in der Verdauung. Weil da passiert so viel Biochemie und wenn das nicht auf jeder Teil auf sich abgestimmt ist, kann da vieles schief gehen. Mhm. Und in der TCM sagt man, gelb-orange Lebensmittel sind mittestärkend. Und das fand ich damals spannend, weil ich dann biochemisch hingeschaut habe. Ah, interessant, da haben wir vor allem die Beta-Carotine drin. Und die werden im Körper umgebaut in Vitamin A. Und Vitamin A ist das Schleimhaut-Vitamin, was wir brauchen für einen Immunschutz im Darm und in der Lunge. Mhm. Ja.
Vitamin A haben wir dann auch wieder die Karotte. Und gibt es so einen richtigen Vitamin A-Booster, wo du sagst, okay?
Ja, Lebertran.
Oh!
Ja, das hat man aber früher ja, immer eingesetzt. Ja, das war eine super Sache.
Ja,
also,
ja.
Ich empfehle den heute noch, Lebertran, weil du hast halt da, die Leber ist der Hauptspeicherort von Vitamin A. Bei uns Menschen, aber auch bei Tieren, deshalb, das ist eine Fischleber, ausgequetscht, ist. Kann man sich jetzt über Nachhaltigkeit natürlich wieder darüber diskutieren, aber wir sprechen bei Vitamin A wirklich über ein extrem zentrales Vitamin fürs Immunsystem. Und wenn wir über Karotten sprechen, müssten wir schauen, okay, das ist Beta-Carotin, es gibt ja sehr viele Carotinoide, aber Beta-Carotin wird sehr effizient oder am effizientesten in Vitamin A umgewandelt im Körper.
Aber mit Fett dann wahrscheinlich.
Mit Fett aufgenommen,
ja,
genau, sind fettlösliche Vitamine. Da musst du noch die gute Fettverdauung haben. Mhm. Aber Beta-Carotine, da gibt es Polymorphismen, also genetische Störungen, die Umwandlung in Vitamin A hemmen. Das haben etwa 40% der Europäer, also nicht etwa 2-3%,
sondern
ein ziemlicher Teil davon. Das ist schon mal eine Schwierigkeit. Plus die Umrechnungsquotient wurde mit 6:1 mal angegeben, und ich habe Uwe Gröber letztens in einem Interview gehört, und der spricht heute eigentlich von einem Umrechnungsfaktor gemäß heutigem biochemischem Wissen von 36:1. Das heißt, wir müssen 36 mal Beta-Carotin-Teile haben, um ein Teil Vitamin A zu kriegen. Übersetzt auf die Ernährung, 1 Kilogramm Karotten.
Okay, ja gut, das können wir haken. Das ist noch irgendwas anderes außer Lebertran? Ich weiß, in Deutschland, die Leute haben wirklich ein Trauma von Lebertran.
Ja, ja. Also Eier im Eigelb auf jeden Fall. Und es ist halt, du hast es in tierischen Lebensmitteln, Retinol ist in tierischen Lebensmitteln drin. Also bist du halt auch bei Fleisch und Eier und so weiter.
Mhm. Ja. Aber halt auch wieder dieses Nachhaltige dann eben. Das Tier muss schon auch in der Natur leben.
Ja.
Weil sonst wird es wahrscheinlich auch wieder die Kette nicht wirklich funktionieren.
Ja, und Beta-Carotin ist noch interessant. Man denkt immer an dieses Orange wegen der Karotte, oder? Aber die Stoffe sind auch im Blattgemüse drin. Auch im grünen, dunkelgrünen Blattgemüse hast du sehr viel Carotin drin. Also die Kuh isst ja das Blattzeugs.
Ja.
Ja, genau. Und wandelt dann Vitamin A um und speichert es auch.
Ja, perfekt. Ja, und dann hat sie es schon für uns umgewandelt. So. Ein bisschen wie bei Alpha-Linolensäure, dann Omega-3. Ja. Der gleiche Prozess. Da haben wir, glaube ich, auch die Umwandlungsstörung so ein bisschen.
Ja, genau. Und was man auch noch dazu sagen muss bei Vitamin A, was ich wirklich neben Vitamin D und Vitamin C und Zink, was man jetzt so fürs Immunsystem diskutiert, D und A gehören zusammen.
Das finde ich auch super spannend. Wusste ich auch nicht. Wie sind die miteinander verbunden oder was ist
es da sind, die? Es sind beides fettlösliche Vitamine, so wie E und K auch. Sie sind eigentlich hormonähnlich in der Wirkung. Und wenn man die Genetik anschaut, dann haben wir Rezeptoren auf den Genen, und wir haben ein Vitamin-A-Rezeptor, also auf den Zellen, und Vitamin-A und Retinol-Rezeptor. Und die gehören wie zusammen. Die haben zwar die beiden Ausstülpungen, aber da geht Vitamin-A ran und da geht Vitamin-D ran. Und das für die Transkription dieser Information auf diesen Genen braucht es beide. Und sie ergänzen sich auch sehr gut in ihrer antioxidativen Leistung. Also da sind wir wieder Depression und Entzündung. Also sie sind beide entzündungshemmend. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir haben in der Verarbeitung jetzt in der Lebensmittelindustrie häufig Low Fat. Low Fat heißt immer auch Low Fat lösliche Vitamine. Das heißt, wenn wir jetzt die offiziellen Ernährungsempfehlungen mit magere Milchprodukte und so weiter empfehlen, dann haben wir auch magere Versorgung mit Vitamin A, D, E und K. Daran müsste man denken. Und es ist wirklich frappant, dass jetzt Vitamin A aus den Nahrungsergänzungen gestrichen werden soll.
Das finde ich auch.
Und das ist so. Und da frage ich mich ja, okay, also also 40% können nicht so effizient Vitamin A aus Beta-Carotin bilden, das weiß man. Und wir wissen heute, in Europa hat jeder Fünfte zu wenig orale Aufnahme von Vitamin A. Das ist nicht wenig. Also jeder Fünfte, 20% der Leute haben einen Vitamin A-Mangel. Und das wirkt sich aus auf die Schleimhäute, auf unsere Lungenschleimhaut. Wir sind anfälliger für virale Infekte, wir sind aber auch anfälliger für Entzündungen, auch im Magen-Darm-Trakt, was ja jetzt mit diesen Silent Inflammation und überhaupt chronische Darmentzündungen auf dem Vormarsch ist. Es ist extrem wichtig für die Knochengesundheit, fürs Hirn auch, für die Nervenzellen, auch die brauchen Vitamin A. Also das ist wirklich ein extrem unterschätztes Vitamin.
Ja, cool. Also nehmen wir mal an, wir nehmen dann die Eier. Jetzt fällt mir auch ein, was noch an den Eiern kritisiert wird, aktuell die Arachidonsäure.
Ja.
Kann ich die denn die böse Säure ausgleichen irgendwie?
Ja, also Arachidonsäure ist per se schon mal nicht böse. Mhm. Also sie ist dann, wird dann böse, wenn der Körper sie in proentzündliche Prostaglandine, in Leukotriene umwandelt. Und wird dann der Fall, wenn wir eine Dysbalance haben mit dem Gegenspieler von Omega-3. Mhm. Und Omega-3, da spreche ich jetzt nicht vom Leinöl, sondern von der langkettigen tierischen
Form. Auch
wieder
Lebertran.
Ja, ja.
Aber spannend, weil jetzt, wo du es gerade gesagt hast, im Lebertran haben wir ja das A dann drin, ja, und das D. Also die sind ja schon zusammen, ja, ja, in der Natur.
Und wir haben, ja, die und wir haben die Omega-3-Fettsäuren drin.
Ja.
Super potent.
Lebertran.
Man kann das auch in Kapseln nehmen.
Okay, super.
Aber eigentlich nochmal zu deiner Frage, um die Umwandlung von, ja, Arachidonsäure in diese proentzündlichen Prostaglandine zu hemmen, funktioniert einerseits EPA sehr gut. Das ist EPA, diese langkettige Omega-3-Fettsäure, wie wir sie eben im Fisch, aber auch in Algen haben.
Ja.
Wobei, da hat es mehr DHA noch drin, aber auch EPA. Plus Vitamin E, auch wieder ein fettlösliches Vitamin. Plus Kurkuma, hochpotentes Gewürz und wird auch am besten aufgenommen mit Fett, weil es hat auch viele Beta-Carotine drin, mal abgesehen, und viele dieser sekundären Pflanzenstoffe werden sehr gut aufgenommen in einer öligen Basis. Deshalb macht es Sinn, dass in Indien geben wir das Ghee in die Pfanne, dann die Gewürze dazu, und dann gibt es so wie eine Paste, ja, mit dieses Öl, und die Gewürze geben eine Paste, und dann wird das Gemüse darin gedämpft und dann gekocht. Also das macht schon Sinn.
Also wir brauchen viele bunte Farben an Gemüse und Obst mit wenig Fruchtzucker im Idealfall.
Genau.
Dann brauchen wir gute Öle. Jetzt haben wir schon gehört, das Ghee. Omega-3 wird es in Form von Algen nehmen.
Ja, wir waren ja bei der psychischen Gesundheit. Ja, DHA, genau, sehr wichtig für die Psyche. Wichtiger eigentlich sogar als EPA.
Ja. Ja.
Also daher die Alge auf jeden Fall, auch, genau, nachhaltiger.
Ja. Und da bei den Algenprodukten achte ich dann auf was genau, weil die können ja, da gibt es ja auch immer Diskussionen, ja, von der Nachhaltigkeit, Herstellung, was ist überhaupt noch,
ja,
drin.
Ja, und die Belastung mit Metallen aus der
Quecksilber,
ja, ja, Meer und so weiter. Gute Hersteller produzieren ihre Algen nicht im Meer, sondern in geschützten Silos, und da kann man die Wasserqualität sehr genau überprüfen.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar eine Voraussetzung ist. Mhm. Und wir essen fürs Öl ja nicht die Alge per se, sondern das Algenöl. Und da gibt es sehr gute Hersteller, die Algenöl machen. Ja. Da braucht man auch gar nicht viel. Also da reicht zum Teil ein Teelöffel.
Okay, perfekt. Ja. Also wäre das schon mal sinnvoll für glücklich. Und dann die Gewürze, da hätte ich jetzt mal noch gern, wir haben schon gehört, ja, Safran,
ja,
ist natürlich auch das Gold der Gewürze.
Mhm.
Ja. Und dann haben wir Kurkuma. Und wie geht's weiter? Was gibt es noch für stimmungsaufhellende Gewürze?
Wer schon mal an einem Gewürzbasar war, sieht schon mal ein Bild, oder? Da hast du also diesen Regenbogen auch schon. Natürlich Paprika, das tiefe Rot, was du da hast. Ich sage jetzt, die Stimmungsaufhellenden, was in Studien gezeigt worden ist, sind schon die beiden insbesondere, die mir jetzt bekannt sind. Man hat aber auch aphrodisierende Gewürze. Chili beispielsweise ist sowas,
okay,
was hitzig macht oder aphrodisierend wirkt. Das ist auch spannend. Eigentlich alle Gewürze sind stimulieren, dass hier ein Kakao beispielsweise ist auch hochinteressant. Mhm. Wie Kakao wird auch in Zeremonien benutzt, um das Herz zu öffnen.
Ach.
Und wir lieben ja den Kakao, weil wir da dieses Kakao-Aroma haben, aber auch noch häufig halt das Süße und das Fettige, und das macht dann so das Suchtthema wieder aus. Wenn wir aber den Kakao als solches, die Kakaopflanze, wirklich ich empfehle Kakao wirklich den Leuten auch zu essen, über 75% Kakao, wenig. Und die Leute brauchen noch nicht viel davon, weil das Bittere sie schon so stimuliert, dass sie eine Sättigung erfahren, und trotzdem macht es glücklich.
Weißt du, was ich jetzt gerade so genial, du sagst, Kakao macht Herzöffnung,
ja,
das wusste ich nicht. Aber Kakao macht auch eine entzündungshemmende Wirkung auf die Lungen, also gegen Angst. Die Lunge steht ja für Angst, also haben wir den Herzöffner, der die Angst...
Ja.
Voll cool. Also es ist schon spannend, wie das alles dann doch miteinander zusammenhängt.
Ja, du kannst nicht offenen Herzens und in Liebe und gleichzeitig in Angst und Stress sein. Also wir müssen uns entscheiden, bewusst für welchen, es gibt so ein indianisches Sprichwort, welches Tier nährst du in dir? Überlebt der böse Wolf oder der liebe Wolf? Mhm. Und der Häuptling sagt ja, den du fütterst.
Ja.
Geistig, aber auch physisch.
Ja.
Also wir können diesen guten Wolf mit diesen vor allem pflanzlichen Lebensmitteln, aber auch aus der tierischen Welt gibt es schon auch Dinge, die uns unterstützen. Wir sind Omnivoren. Dass wir da eine sinnvolle Kombination machen, nicht in Massen, sondern eben in einer schönen Kombination.
Mhm.
Und der Kakao ist wirklich, wirklich ein extrem schönes Lebensmittel, haben wir auch viel Magnesium, viele Spurenelemente drin, die uns immer mehr abhanden kommen.
Welche Eiweißquellen, Eiweiß ist ja auch ein wichtiger Baustein, Serotonin ist ja auch ein Glückshormon,
genau,
braucht ja auch Eiweiß.
Mhm.
Aber was ist jetzt ein cooles Eiweiß, wo du sagst, hier Kombination Nachhaltigkeit, keine Tierquälerei, gute, so eine schöne Eiweißquelle, wo ich auch kleinen Kindern geben kann, so wenn die anfangen. Mit dem ersten
Erbsen.
Okay.
Ja, es ist ein sehr spannendes Spektrum an Aminosäuren. Man dachte früher, dass die pflanzlichen Eiweiße den tierischen nicht gewachsen sind. Das ist nicht so, weiß man heute. Daher gibt es viele verschiedene. Ich finde so Pauschalempfehlungen immer schwierig, aber ich weiß, dass zum Beispiel Erbsen für alle gut sind, auch lektintechnisch, blutgruppenmäßig auch von allen vertragen werden. Ich finde halt Soja nach wie vor auch spannend. Ich traue es mich fast nicht mehr zu sagen, weil es so, aber Soja wächst auch hier nachhaltig. Wir müssen nicht nach Brasilien gehen und das, da die Wälder roden dafür. Und es ist wirklich auch von den sekundären Pflanzenstoffen haben wir da Soja, Lecithin und auch andere Soja, sekundäre Pflanzenstoffe aus Soja drin, die sogar genschützend wirken.
Obwohl es ja im Ausland stark genmanipuliert wurde, deswegen wirst du wahrscheinlich nur den Soja hier empfehlen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Der dann in, sag ich mal, Österreich, Schweiz, Deutschland angebaut wird.
Mhm. Ein anderes Eiweiß, vielleicht noch Hanf. Hanfprotein hat auch sehr einfach verdaubare Eiweiße drin, und Hanf ist extrem nachhaltig. Also der Hanf wächst so schnell. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über Hanf geschrieben.
Ach, cool.
Und ich bin ein großer Fan von dieser Pflanze aus Ernährungssicht, weil es wirklich potent ist. Und wir haben auch, man darf nicht vergessen, in Blättern auch Eiweiß drin. Also zum Beispiel habe ich erst letztens Maulbeerblätter das erste Mal gegessen. Mhm. Seidenraupen werden mit Maulbeerblättern gefüttert, weil die so reichhaltig sind, so hoch an Protein.
Okay.
Das kann man pulverisieren und als sehr entzündungshemmendes Nahrungsergänzung nehmen, weil es knallgrün ist, auch noch Chlorophyll drin hat. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen pflanzlichen Quellen, würde ich sagen. Natürlich auch Nüsse sind sehr interessant. Da bin ich auch immer wieder bei den Kürbiskernen. Die werden eigentlich auch von allen vertragen, lektinmäßig bis auf B.
Und also, wirken auch gut gegen Parasiten.
Ja.
Die haben auch noch echt coole Eigenschaften.
Ja.
Konzentration,
ja.
Parasiten und dann mit dem Lektin.
Und die Männergesundheit, Prostata und so weiter.
Ah,
hat viele spannende sekundäre Pflanzenstoffe drin. Ja. Vielleicht noch wegen dem Serotonin.
Wir
sind schon wieder so.
Aber wieder.
Oh,
um Gottes Willen. Es war so spannend mit dir. Wir müssen jetzt leider ganz schnell wir müssen uns noch mal treffen, auf jeden Fall. Es war jetzt so super. Aber wir haben jetzt komplett überzogen. Ich hing an deinen Lippen. Laura, vielen Dank, dass du da warst. Ganz schnell noch eine Info. Wo kriegen wir von dir Infos her? Gibt es Webseiten irgendwie?
Ja, also ich habe mich selbstständig gemacht in diesem turbulenten Jahr.
Cool.
Und habe eine Webseite, ja. Das findet man im Netz. Unicum Nutrition heißt meine kleine Firma.
Ja, super.
Und die Internetadresse ist unnu.com. www.hirnaktivität.ch.
Perfekt. Danke, dass du da warst.
Ja,
danke. Liebe Zuschauer, ich mache es ganz schnell. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Es war ja super spannend und ja, gute Zeit. Bis bald. Tschüss.